der das Zeug weggeworfen. Okay. So, jetzt, ja, wunderbar, perfekt. Wir haben eben schon von der Liebe Gottes gehört. Lassen wir den himmlischen Baumeister an unser Leben. Doreen, hast du gut gesagt. Es gibt den himmlischen Baumeister, der dein Leben besser kennt, als du je glaubst, es zu können. Da ist jener Auferstehungsmorgen. Maria kommt zum Grab. Jesus war auferstanden. Sie bückt sich und schaut in dieses Grab hinein. Und dort sieht sie die Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Ich stelle mir das vor, so wie so ein Steinblock, so auf dem ich hier, also das ist jetzt Holz, aber so eine Plattform stelle ich mir zumindest vor, im Grab, wo Jesus gelegen war. Und es war nicht sein eigenes Grab, ne? Und dort lag dieser Leichnam auf dieser Stelle, so stelle ich es mir zumindest vor. Und sie schaut in dieses Grab, aber da war keiner mehr. Und was sieht Maria dann, als sie dort in diese Grabeshöhle hineinschaut, mit dem bisschen Restlicht, was noch durch die Öffnung kam, der Stein war weggerollt. Sie schaut hinein, aber da ist der Körper nicht. Und was sieht Maria jetzt? Also ich hätte mich schon ganz schön erschrocken. Da sieht sie zwei Engel. Und diese zwei Engel, die stehen nicht einfach nur so darum, sondern wo befinden sich diese beiden Engel? Johannes Evangelium, Kapitel 20, Abvers 11. Da ist der eine Engel am Fußende und der andere Engel am Kopfende. Also stellt euch das jetzt so vor. Hier ist diese Stelle, wo der Leichnam gelegen war. Und da ist dieser eine Engel und dann ist dieser andere Engel dort. Und was versteht Maria jetzt genau in diesem Augenblick? Was versteht sie? Was assoziiert sie? So, jetzt müssen wir einen Gedankensprung machen. Was sieht sie? Blicken wir zurück in das Alte Testament. Da haben die Bauleute die Bundeslade gebaut. Und die Bundeslade befindet sich im Allerheiligsten. Und auf der Bundeslade ist ein Deckel. Und dieser Deckel wird geschützt. Von welchen Wesen wird dieser Deckel geschützt? Von zwei Engeln, von zwei himmlischen Wesen, die jetzt diese Bundeslade schützen, die ihre Flügel, ihre Arme über die Bundeslade breiten. Okay? Und genau das ist das, was die Maria jetzt erkennt, dort im Grab. Das Blut ist noch an dem Stein heruntergeflossen, so wie das Blut, das der hohe Priester in das Allerheiligste brachte und auf den Gnadendeckel sprengte. Könnt ihr euch das, könnt ihr sehen? Merkt ihr, also schaut, wie wünschte ich es, dass der Heilige Geist euch dieses Bild erklären könnte, was Maria dort sieht. Sie sieht, das Erlösungswerk ist vollendet. Sie sieht das Blut noch an dem Stein und sie sieht die beiden Engeln, die schützend diese Stelle in Ehren halten. Hatte Gott nicht im Alten Testament gesagt, dass er von der Mitte der Bundeslade her zu dem Volk sprechen würde? Genau. Und dann sucht sie. Und dann kommt Jesus. Und wie spricht der Heiland jene Frau an? Mit Namen. Es realisiert sich genau das, was wir im Alten Testament haben, dass Gott dich mit dem Namen ansprechen würde. Und Jesus sagt Maria und dann wendet sie sich und erkennt, es ist der Heiland. Und dann versteht sie die gesamte Dimension des Erlösungswerkes. Das Passahlamm hat seinen Dienst getan und ist auferstanden. Oh, was für eine Botschaft. Oh, wenn ich das noch besser begreifen könnte. Und dann sagt Jesus zu Maria, Maria, rühre mich nicht an, richtig? Rühre mich nicht an. Wie lange habe ich darüber nachdenken müssen? Rühre mich nicht an und habe meine Erklärungen versucht zu finden. Aber ich glaube, die beste Erklärung, die ich gefunden habe, ist, Jesus sagt, pass mal auf, Maria, ich bin gerade auferstanden und ich werde jetzt in den Himmel gehen und werde dort den hohen priesterlichen Dienst vollenden im Himmel. Und dann werde ich wiederkommen und dann kann mich jeder anrühren. Man könnte das auch vielleicht übersetzen mit, halte mich nicht fest, Maria, ich muss in den Himmel gehen und dort den Sieg proklamieren. Und nicht nur im Himmel, in der jenseitigen Welt werde ich den Sieg proklamieren. Halte mich nicht auf. Aber ich glaube, die beste Erklärung ist die, dass Jesus im Himmel das Erlösungswerk seinem himmlischen Vater präsentieren musste. Ja. Und noch ein Gedanke. Wir haben eben von der Liebe Gottes gehört, ne? Und das ist richtig. Und wenn wir die Liebe Gottes nur begreifen würden in ihrer Dimension, ich halte dafür, dass ich es in meinem Leben nicht schaffen werde, das zu verstehen. Ich werde das erst im Himmel verstehen können, wie groß die Liebe Gottes war und ist und bleibt. Und da spricht Jesus von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ich nehme jetzt mal so eine Sache aus dem Neuen Testament. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Da war ein großer Stein, ein mächtiger Felsbrocken. Und die Bauleute des Tempels suchten nach großen Steinen, die sich eignen würden, um den Tempel zu bauen. Und da brauchten sie noch so ein paar richtig große Brocken für das Fundament. Und dann sind die Bauleute da rumgegangen und haben dann einen schönen Stein gefunden und haben gesagt, ja, der eignet sich. Und bei näherem Hinsehen haben sie gesehen, dass die Steinformationen in dem Stein ziemlich krumm waren. Den könnte man nicht einfach nur so spalten, um ihn möglichst rechteckig herzustellen. Und dann haben sie den Stein angeguckt und haben gesagt, nee, der Stein, der wäre eigentlich gut. Aber der ist ungeeignet. Wir müssen diesen Stein verwerfen. Der eignet sich nicht als Fundament. Wir werden den Stein kaputt machen und in kleine Stücke hauen und dann können wir ihn vielleicht noch hierfür oder dafür verwenden. Und dann sind sie mit dem Hammer rangegangen und haben versucht, diesen Stein zu zertrümmern. Und es ist genauso, wie ich sage, sie haben versucht, den Stein zu zertrümmern. Aber der Stein war zu hart. Davon berichtet die Bibel. Der Stein war zu hart und ich weiß, was das bedeutet, wenn ein Stein zu hart ist. Ich habe mich an manchem Stein vergriffen und wollte den entsprechend für mich herrichten. Und das klappte nicht, die sind zu hart. Oder wenn du da eine Betonmauer hast und hast keinen Boschhammer, dann musst du das mit den Händen wegmachen. Das ist eine wirklich schlimme Arbeit. Als wir vor vielen Jahren bauten, hatte ich keinen Boschhammer. Und ich habe da Fundament gemacht und hinterher festgestellt, das muss aber ein bisschen weg da. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als den Fäustel zu nehmen. Das ist so ein dicker Hammer. Und dann mit dem, nach alter Väter-Sitte, den Beton wegzumachen. Das war eine schwere Arbeit. Ich weiß, was es bedeutet, wenn der Stein zu hart ist. Und irgendwann gibt der Steinmetz auf und sagt, der ist zu hart. Die Liebe Gottes ist so hart, so stark, dass man sie nicht zertrümmern kann. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und dann haben die Bauleute gesagt, naja, wenn wir den Stein nicht mit dem Hammer kaputt kriegen, dann machen wir Folgendes. Das ist die zweite Methode. Man lässt den Stein von oben runterfallen, damit er durch das eigene Gewicht zum Zerbruch kommt. Habt ihr? Das machen zum Beispiel die Leute, die Holz spalten und der geht nicht kaputt, das Stück Holz. Dann nimmt man einfach die Axt oder das Beil andersrum und schlägt auf den Holzblock und lässt das Gewicht des zu spaltenden Holzteiles die Arbeit tun. Ne? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haut man mit dem Hammer auf den Stein oder man nimmt den Stein und lässt ihn von oben runterfallen. Okay? Und das haben sie gemacht. Und dann lassen sie den Stein runterfallen. Und was passiert? Der Stein geht nicht kaputt. Das ist das, wovon die Bibel spricht, das ist das Bild. Die Liebe Gottes kann nicht zerstört werden. Es ist eine unglaubliche Dimension. Die ist so hart und fest, dass keine Menschenhand die Liebe Gottes zum Ende bringt. Ob du draufschlägst, wie wild, oder ob du den Stein von oben in das Tal wirfst, er geht nicht kaputt. Es ist die uneingeschränkte Liebe Gottes, die wir erleben. Und auch heute. Es ist ein Vorrecht, dass wir heute hier sind. Und jeder, der heute hätte zum Gottesdienst kommen können, aber nicht gekommen ist, weil er zu faul war, ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Ich sage das, was Gott mir aufgetragen hat zu sagen. Die Botschaft ist manchmal nach vorne treibend und ermunternd, aber auf der anderen Seite auch ernst. Beides gehört zusammen. Und da wollen wir jetzt mal schauen. Ich habe unendlich viele Gedanken, aber ist auch gut. Lukas 13, öffnet mal eure Bibeln in Lukas Evangelium Kapitel 13. Lukas 13. Wegen des Zusammenhangs. Lukas Evangelium Kapitel 13. Wegen des Zusammenhangs. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Pilatus war ein grausamer Mensch. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ist das eine ernste Botschaft? Was meint ihr? Antwort: Ja. Das ist eine ernste Botschaft. Und jetzt kommt das zweite Beispiel. Und immer dann, wenn eine Wahrheit besonders deutlich ausgedrückt werden soll, haben wir den parallelen Gedanken, derselbe Gedanke nochmal anders ausgedrückt. Und in ganz extremen Fällen wird es sogar dreimal wiederholt. Da heißt es im Buch Jesaja: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Das ist die dreifache Wiederholung. Aber ich glaube, letztendlich die dreifache Wiederholung, weil Gott eine dreifache Persönlichkeit hat. Er ist nämlich Gott Vater und Sohn und Heiliger Geist. Daran glaube ich. So. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und wenige Jahre später war es auch so. Sie taten nicht Buße. Und Jerusalem wurde im Jahre 70 nach Christus durch den römischen Feldherrn Titus fürchterlich, fürchterlich vernichtet, sodass kein Stein auf dem anderen blieb. Ja? Kein Stein blieb auf dem anderen, weil das Gold vom Dach herabfloss in die Steinritzen, sodass sie den letzten Stein noch umdrehten. Kein Stein würde auf dem anderen bleiben. Und genauso ist es gekommen. Also wir haben hier die zwei Beispiele. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Ja, haben sie Buße getan? Ich habe die Frage eben schon beantwortet. Und jetzt kommt das, worüber ich eigentlich reden möchte. Er sagte aber dieses Gleichnis in diesem Zusammenhang, in dem Zusammenhang der Unbußfertigkeit, sagte er dieses Gleichnis. Achtet darauf. Er sagte aber dieses Gleichnis, wir haben hier keine neuen Gedanken. Er aber sagte dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. So, jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Hier in dem Wort Gottes kommt der Weinberg öfter vor. Kommt öfter vor. Auf die Frage, wie oft, sage ich, er kommt 5-mal in der Bibel vor. Und wenn wir Lukas 13 verstehen wollen und Matthäus 22 und Johannes 15, Lukas 13, müssen wir erstmal das Alte Testament verstanden haben. Wenn ihr erlaubt, würde ich euch gerne mitnehmen. Einen kleinen Ausflug, Jesaja Kapitel 5. Die erste Stelle von einem Weinberg. Und schaut, Jesaja Kapitel 5. Jesaja Kapitel 5 ist im Übrigen ein Lied. Wie das Lied des Moses haben wir hier ein Lied. Jesaja Kapitel 5, also im Alten Testament. Ich hörte neulich jemanden, der sagte, ja, es gibt ja so im Verlagshandel Neues Testament und Psalmen. Kauft euch so Neues Testament mit Psalmen. Ja, bevor man nichts hat, sollte man das kaufen. Aber besser ist, wenn man es komplett kauft. Okay? Also man kauft ja auch kein Auto ohne Räder, oder? Und auch kein Auto ohne Motor. Also ich kaufe doch immer alles, oder? Ich habe überhaupt nicht das Interesse, von diesem Wort Gottes etwas wegzulassen. Sondern ich will alles haben. Okay? Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten, von seinem Weinberg. Mensch, was für eine Formulierung. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Oh, der hatte sich ein ordentliches Stück Land ausgesucht, da wo die Sonne scheint. Und dann hat er geguckt, wie geht denn hier die Sonne? Und dann hat er geguckt, Mensch, ist die Erde auch gut? Und hat festgestellt, das ist eine gute Erde mit vielen Mineralien, wie die Bibel hier sagt, auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Ja, das ist wirklich hilfreich, wenn die Steine wegkommen. Ne? Jeder, der hier einen Garten hat in dieser Region, es sei denn, man kommt mehr nach Jülich, da ist es ein bisschen besser. Aber wenn wir so in die Eifel kommen, liebe Leute, mit einem Garten ist schwer. Ich würde mal Milchwirtschaft bevorzugen. Ne? Aber Gartenbau oder gar Weinbau dürfte problematisch sein. Aber hier sind die Bedingungen gut und er hat die Steine weggeräumt. Und dann hat er nicht irgendwelche Reben gesucht, sondern was für Reben? Edelreben. Ich habe, oder wir haben zu Hause vor 2 Jahren haben wir mit dem Weinbau angefangen. Ja, nein, also ich habe 2 Weinpflanzen gekauft, weil ich gedacht habe, ich will es mal versuchen. Und der Wein, was ich jetzt gelernt habe, der wächst unglaublich. Der hat eine Kraft, das glaubt ihr nicht. Der kann im Jahr 2, 3, 4, 5 Meter wachsen. Ich frage mich, wo nimmt er die Kraft her? Und ich habe mir Edelreben ausgesucht. Und so hat, ja, und er baute einen Turm in seine Mitte. Ich habe hier meinen Laptop damit dabei, denn ich habe mir die KI habe ich genutzt und habe der KI gesagt, ey, liebe KI, mal mir mal ein Bild von einem Weinberg mit einem Turm. Oh, das habe ich hier drin. klasse Bild. Ey, so einen schönen Weinberg habe ich noch nicht gesehen. Die KI kann einen wunderbaren Weinberg. Nutzt die KI. Tolles Bild. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Also die Kelter, das ist das, wo die Weintrauben nachher zu Saft gepresst werden. Und er hat dieses Werkzeug dahingestellt, weil er Hoffnung hatte, das wird eine gute Sache. Die Bedingungen sind gut, die Pflanzen sind gut, die Sonne ist gut, die Erde ist gut, die Steine sind weg. Ich habe einen Turm gebaut, ich habe eine Mauer angelegt, ich schütze meinen Weinberg und jeden Tag gehe ich durch den Weinberg und gucke mal, ob es den Reben gut geht. Genau so ist es. Das ist das Werk des Heilandes. Das ist das Werk des Heilandes an deinem Leben. Okay, er räumt die Steine weg und baut einen Turm. Der Turm, der dient der Sicherheit. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Und jetzt kommt eine Katastrophe in Jesaja Kapitel 5. Bei diesen besten Bedingungen. Doch er brachte schlechte Beeren. Alles getan. Im Neuen Testament heißt es, ey, ich habe fast den Eindruck, als wenn im himmlischen Thronsaal eine Ratlosigkeit eingetreten ist. Habe ich nicht alles getan? Habe ich nicht alles getan für dein Leben? Antwort: Ja. Jesus hat alles getan für dein Leben. Alles. Es gibt nichts, was er noch hätte tun können. Und schaut, jetzt geht es weiter. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Schaut, Gott kommt auf diese Erde herab und fordert die Einwohner von Jerusalem und die Bewohner von Juda auf, selbst ein Urteil zu finden. Habt ihr den Gedanken? Unglaublich, was wir im Alten Testament lesen. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Und Gott klagt heute, Herr, und Gott klagt, sagt, was könnte ich noch tun, um dir meine Zuneigung zu zeigen? Fällt dir noch was ein? Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Und nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Quasi die Bewohner von Juda sitzen mit im Gerichtssaal und hören, was passiert ist. Und nach der jüdischen Tradition war es so, wenn man in einem Gericht schwieg, dann bedeutete das, dass man auch keine Antwort hatte. Zumindest, dass man es nicht besser wusste. Und hier erhob sich keine Stimme, die dagegen war. Nun, so will ich euch dann mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dorn und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, jetzt kommt die Auslegung, denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und so hat Gott diesen Weinberg aufgegeben. Und das ist wirklich mit dem Volk Israel passiert. Es ist wirklich passiert. Das jüdische Volk wurde aufgegeben und niedergetreten, der Zaun entfernt und viele Juden, Millionen von Juden wurden vertrieben. War das das Ende der Botschaft? War das Ende der Botschaft? Hat Gott sein Volk Israel aufgegeben? Hat er dich aufgegeben? Hat er mich aufgegeben? Ja, steht doch da. So, und jetzt kommt das Unbegreifliche. Wenn wir hier die Bibel schließen würden und ihr würdet nach Hause gehen, hättet ihr nur die Hälfte der Wahrheit gehört. Neigt sich der himmlische Vater wieder seinem Volk Israel zu? Jesaja 27. Öffnet Jesaja 27. Das ist das zweite Weinberglied, das wir in der Bibel haben. Gott sei Dank. An jenem Tag. Jesaja 27. Ihr könnt euch in Jesaja 5. Da müsst ihr euch einen Eintrag in die Bibel reinschreiben. Jeder, der einen Kugelschreiber hat, kann das jetzt machen. Jesaja 5. Aber nein, das ist nicht das Ende. Jesaja 27. Oh. An jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg. Ey, wie kann das sein? Gott hat sein Volk Israel nicht aufgegeben. Gott steht zu seinem Volk Israel und er steht auch zu dir. Auch wenn du ihm Schande bereitet hast. Was für eine Botschaft. Jesaja 27, an jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg, besingt ihn. Jesaja 5, besingt diesen Weinberg. Ja, was kann der denn alles? Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Nacht und Tag. Zorn hab ich nicht, oh, fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Okay, wir sehen in Jesaja 27 einen neuen Weinberg. Und nach meiner Einschätzung ist das Volk Israel im tausendjährigen Reich, wo der Heiland sich dem Volk Israel zuwendet. Und dann sagt er, und ich werde auf diesen Weinberg achten. Ich werde darauf achten. Und wenn ich da irgendwo Disteln sehe und irgendwo Dornen sehe, dann reiße ich die aus. Habt ihr den Gedanken? O fände ich Dorn und Distel darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Und jetzt gleich muss ich ganz praktisch werden. Schaue nach den Disteln und Dornen in deinem Leben und reiße sie aus. Das ist gleich die Botschaft. Es gibt Distel und Dornen, es gibt Dinge in deinem Leben, die da nicht hingehören und die müssen raus. Da werdet ihr sagen, ja, was sind denn das für Dinge? Ja, wartet einen Moment. Oh, fände ich Dorn und Distel darin, im Kampf würde ich sie auf sie und so weiter. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir. In den kommenden Tagen, Achtung, wenn wir im Alten Testament diese Formulierungen haben, an jenem Tag oder am Ende der Tage oder in den kommenden Tagen, dann zielt das immer in die Zukunft. Das ist eigentlich recht leicht zu verstehen. In den kommenden Tagen wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und knospen und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. So, im Hohenlied gibt es auch eine Gartenbeschreibung. Auch hier habe ich die KI gefragt. Ey, liebe KI, zeichne mir ein Bild über einen fantastischen Garten. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht die Fundstelle auch noch dabei geschrieben, weiß ich nicht mehr, Hohelied und so weiter. Und dann hat mir die KI einen Garten gezeichnet, ein Bild gemacht. Hab ich hier drin. Ey, fantastisch. So ein schöner Garten, stell ich mir vor. Also es gibt einen himmlischen Gärtner, der baut einen Garten, da kommt kein irdischer Gärtner dran. Ich liebe Gärten. Fürst Pückler. Kennt ihr den? Der Fürst Pückler, der hat nicht nur das Eis erfunden. Das war auch ein fantastischer Gartenbauer. Okay? Die Gartenmeister aus Versailles in Paris, in der Nähe von Paris, das sind Stümper gegenüber dem himmlischen Gartenbaumeister. Und wisst ihr was? Er möchte nicht nur, dass du ein fruchtbarer Weinberg bist, er möchte auch, dass du ein fantastischer Garten bist, wo man gerne ist. Ich kenne aber Christen, wo man nicht so gerne ist, weil die den ganzen Tag nur rummosern und alles bemängeln und da ist nichts gut. Und dann frage ich mich, ey, was hat die Gnade Gottes denn in dir hervorgebracht? Ist die Gnade Gottes jemals wirksam geworden? Also, Gott nimmt sich seines Volkes Israel wieder an. Gott hat sein Volk Israel nicht aufgegeben. Okay. So. Lukas 13. Kommen wir wieder auf Lukas 13 zurück. Lukas 13. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel sehr unbußfertig war. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Und in diesem Zusammenhang kommt das. Und Jesus nimmt das Gedankengut aus dem Alten Testament auf. Er sagt aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und der kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Wer ist der jemand, der dort einen Feigenbaum in seinem Weinberg hat? Wer ist der jemand? Da ist der himmlische Vater. Der himmlische Vater hatte einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Dieser Weinberg, dieser Feigenbaum, den hat da jemand gepflanzt, oder? Manchmal säen sich die Bäume ja auch selbst aus. Ich habe in Rötgen eine Eiche, eine schöne Eiche. Und die werde ich auch nicht fällen. Die erfreut mich jeden Tag. Und die Eiche bringt im Herbst immer Eicheln, jede Menge, die kleinen. Ne, wie nennt man die Eicheln? Ne? Und im Frühling, jetzt, sind unter dem Baum wahrscheinlich wieder hunderte kleine Bäumchen. Hunderte. Muss ich trotzdem im Rasenmäher drüber. Aber ich sehe die Fruchtbarkeit dieses Baumes. Aber hier ist ein Feigenbaum, der ist willentlich dorthin gesetzt worden. Der war nicht nur einfach da, der ist willentlich dorthin gesetzt worden. Ist ein Rätsel. Denn Feigenbäume dürfen nicht in Weinberge gebaut werden nach dem Alten Testament. Habe ich noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall, hier ist ein Feigenbaum, der da gepflanzt war. Und Feigenbäume brauchen keine Pflege. Wusstet ihr das? Feigenbäume, ja. Feigenbäume sind anspruchslose Bäume, die wachsen perfekt. Wenn du faul bist, setz Feigenbäume, lass die wachsen. Musst du dich nicht viel kümmern. Vielleicht war das der Gedanke für diesen Besitzer, dass er gesagt hat, neben dem schönen Wein, eine Feige wäre auch nicht schlecht. Vielleicht war das der Gedanke. Und er kam und suchte froh und fand keine. Ja, was machen wir denn mit einem Baum, der keine Frucht bringt? Der stört, oder? Der saugt doch nur den Boden aus und nimmt den anderen Pflanzen noch das Licht. Ein solcher Baum muss weg. Und dazu entscheidet sich der himmlische Vater, der Baum muss weg. Wer hörte dieses Gleichnis? Die unbußfertigen Juden hörten dieses Gleichnis. Könnte es sein, dass sie damit gemeint sein könnten? Dass sie entfernt werden würden? Und dann kommt aber eine geniale Idee. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, guckte mal, und siehe, also wenn der Heiland redet und siehe, boah, dann gibt es was zu schauen, ja, und siehe, und guck, und verstehe doch bitte. Und hier heißt es, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Wie lange hat der Herr Jesus öffentlich gewirkt? 3 Jahre. Und das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Ihr Juden, 3 Jahre komme ich zu euch und rufe euch auf, Buße zu tun. Das Reich Gottes ist gekommen. Das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist da. Tut Buße. Und haben sie Buße getan? Nein. 3 Jahre hat Jesus gegraben. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn es etwa wenn es, das ist, ja, müssen wir wieder in den Urtext gucken, ja. Und wenn es etwa, Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. So, jetzt wartet noch einen Moment. Diese mangelnden Früchte, so, passt mal auf, nach dem Neuen Testament können Früchte eine unterschiedliche Qualität haben. Die Bibel spricht zum Beispiel von faulen Früchten. Frucht ist da, aber man kann sie nicht genießen. Die Bibel spricht von Früchten, die vorzeitig da sind und vertrocknet sind. Da war die Hoffnung, dass es gut werden wird, aber die Früchte kommen nicht zur Vollendung. Sie trocknen ein und dann ist das trockenes Zeugs. Und was macht man damit? Abschneiden, wegwerfen. Die Bibel spricht von Früchten, die zu früh kommen, und die Bibel spricht von Früchten, die zu spät kommen. Die Bibel spricht von Früchten, die man nicht genießen kann. Und so hat ein Menschenleben verschiedene Arten von Früchten. Das können gute sein, schlechte, unbrauchbare, verfrühte und Früchte, die zu spät sind. Alles Mögliche kann da sein. So, und jetzt habe ich den Auftrag, Folgendes euch zu sagen. Ein Bild aus dem Alten Testament, um mal zu schauen, was denn da im Leben entfernt werden könnte, um die Fruchtbarkeit wieder in Gang zu setzen. Um den Baum sollte gegraben werden. Ne? Um den Baum wird gegraben und dann wird der Baum gedüngt. Also das heißt, der Weingärtner guckt, was könnte ich dem Baum Gutes tun? Bei uns in Röthken, da sind ein paar Wühlmäuse. Das ist nicht gut. Wie gerne hätte ich die verjagt. Ich weiß aber nicht, wie ich die wegkriege. Denn diese Wühlmäuse fressen an den Wurzeln der Bäume. Und das ist nicht gut. Und im Übrigen, zumindest die Maulwürfe, die machen dann auch noch so Hügel. Und manchmal machen die ganz viele Hügel und das sieht nicht gut aus. Und manchmal gehst du über die Wiese und dann trittst du in so ein Loch. Da hat der offensichtlich einen Gang angelegt. Ey, das sind richtig schlimme Feinde, die Fruchtbarkeit zerstören. So, und jetzt lesen wir mal so einen Feind. Und mir scheint, dass der Geist Gottes darauf das Gewicht legt. Nehemia 13. So, jetzt muss ich mir doch die Nase pusten. Es ist etwas zu kalt hier, ne? Ja? Ja. Ich verstehe das. Okay. So. Jetzt hört ihr eine Begebenheit, wo ich in meinem ganzen Leben lang noch nie was von gehört habe. Also ich habe noch keine Predigt davon gehört. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil ich so wenig Predigten höre. Ich muss mehr Predigten hören. Ich muss mehr in den Gottesdienst kommen. Ich muss immer in den Gottesdienst kommen. So, Nehemia Kapitel 13. So, jetzt werdet ihr sagen, ja, was ist das denn jetzt schon wieder mit dem Nehemia? Also ganz kurz, der Nehemia, der kam aus der Gefangenschaft und der hatte den Auftrag, die Mauern Jerusalems wieder zu bauen. Die Mauern Jerusalems lagen in Schutt und Asche. Und ich würde mal sagen, lieber Nehemia, wenn das so ist, lass den Schutt da liegen. Bau an einer anderen Stelle eine neue Stadt. Als Berlin 1945 zerstört wurde, hatten wir eine riesen Schuttmenge an Steine. Viele Häuser waren in Schutt und Asche gelegt. Und dann hat man damals 1945 entschieden, wir müssen die Stadt woanders bauen. Das geht nicht, macht keinen Sinn. Und dann haben die anderen gesagt, nee, lass uns lieber die Stadt da wieder aufbauen, wo sie war. Aber wir machen Folgendes, wir machen Schienen, wir legen Eisenbahnen, wir bauen Eisenbahnen, wir legen Schienen und wir transportieren den Schutt von Berlin raus in den Osten. Diese Schuttberge von Berlin kannst du dir heute angucken. Das sind Riesenhügel, mittlerweile bewachsen, aber darunter liegt Schrott, Eisen, Stein, all das, was man nicht brauchen konnte. Riesenschuttberge. Und der Nehemia erkannte, nein, Jerusalem muss wieder aufgebaut werden. Und dann wurden die Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut in rasend schneller Zeit. Das war problematisch genug. Und er hatte eine Menge Widerstände. Achtung, Widerstände in deinem Leben sind nicht ungewöhnlich. Die gehören zum Christenleben dazu. Widerstände, wo du sagst, Herr, folge ich nicht dir? Und was muss ich jetzt erleben? Hast du mir nicht verheißen, das und das? Und was erlebe ich? Ist dein Wort überhaupt noch wahr? Gelten deine Zusagen noch? Antwort, ja, die göttlichen Zusagen gelten. Jawohl. Also da lasse ich nichts dran kommen. Die göttlichen Zusagen sind ja und Amen. Und sie werden sich erfüllen. Was aber nicht bedeutet, dass du morgen Millionär wirst. Und bete nicht, darum hatte ich öfter schon mal gesagt, die richtigen Zahlen beim Lotto-Gewinnspiel zu tippen. Das ist ein Gebet, das Gott nicht erhören wird. Das ist nicht im Namen Jesu gebetet. Ja? Das ist es nicht. Sondern wir beten, Vater unser, du bist im Himmel, ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel beschlossen ist, so geschehe er in meinem Leben. Und nicht, Herr, ich habe mir Folgendes gedacht, könntest du nicht das machen, was ich mir jetzt gedacht habe? Das ist, Herr, lass meinen Willen im Himmel geschehen, so wie ich es auf der Erde beschlossen habe. Und Jesus lehrt genau das Gegenteil. Der Wille Gottes wird im Himmel entschieden. Und ich sage, Herr, ich freue mich darüber, dass du für mein Leben eine Entscheidung getroffen hast. Und weil du das entschieden hast, darf ich völlig gelassen sein. Herr, was auch kommt, du bringst mich ans Ziel, denn du hast es entschieden. Es ist der störrische Esel, der den Willen Gottes nicht zur Vollendung kommen lässt. Okay? So, und da gab es einen Mann, als der Nehemia, gab es einige, die waren dagegen, haben gesagt, die Mauern Jerusalems dürfen nicht gebaut werden. Wir wollen die nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das sind die Feinde. Und deswegen tun wir alles, damit das nicht zur Vollendung kommt. Und einer von denen, der hieß Tobia. Oder Tobias, aber die Bibel nennt ihn Tobia. Kennt ihr den Tobia? Aus dem Buch Nehemia, das war ein Feind. Und der kam, jetzt stellt euch mal vor, als die da an der Mauer arbeiten waren, dann kam der Tobia und sagte, ey, die haben sie nicht alle. Wenn ein Fuchs sich an die Wand lehnt, wird die Mauer einbrechen. Ey, sind das schöne Formulierungen? Ich könnte sagen, was weiß ich, ey Josef, hör mal, hör doch auf, das hat doch alles keinen Zweck, das ist doch alles schwach. Hör auf, das ist das, was der Tobia den Leuten zurief, hört auf, wenn ein Fuchs sich gegen euer Bauwerk stützt, dann kippt die ein. Welch eine Verachtung, und die haben eine ganze Menge Ärger gemacht. So, der wird dann sagen, okay, jetzt wollen wir aber nicht das Buch Nehemia durchnehmen, habt ihr vollkommen recht. Auf jeden Fall am Ende von Kapitel 13 Kapitel 4, vor dem aber hatte der Priester Eliashib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesen eine große Zelle eingerichtet. Also passt auf, ich erzähle es ganz kurz. Der Tobia, das war einer vom Volk Ammon, das waren Ammoniter. Und die Ammoniter waren nicht die Freunde der Juden. Da gab es eine alte Feindschaft. So, und dann ist dieser Priester hier, dieser Eliashib, das ist im Übrigen ein hoher Priester gewesen, der hat jetzt gesagt, ey, Tobia, du suchst doch bestimmt eine Wohnung, oder? Ja, hat er gesagt, ich suche eine Wohnung. Und dann hat der Priester gesagt, ey, pass mal auf, im Tempel haben wir noch eine Wohnung, die könnten wir für dich freimachen. Vor dem aber hatte der Priester Eliashib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zelle hergerichtet. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, also die Anteile für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester, bei alledem und so weiter und so weiter. Also, schaut, da ist der Tempel. Der Tempel ist für bestimmte Leute bestimmt und dann hat der Priester gesagt, ich bin der Priester, ich kann hier bestimmen, was ich will und dann räume ich mal diese ganzen Räume weg, Most weg, Öl weg, alles weg, alles weg, da wohnt jetzt der Tobia. Das wäre dasselbe, als wenn in deinem Leben du die Segnungen Gottes beiseite räumst und sagst, so, das ist alles Käse, Romane lesen ist auch schön. Und das machen ist auch schön und ich mache jetzt mal das und ich mache das und so weiter. Merkt ihr? Also wenn Most und Öl in deinem Leben verloren gehen, dann ist das eine Katastrophe. Wenn nicht mehr gebetet wird, wenn nicht mehr das Wort Gottes gelesen wird, wenn nicht mehr das Wort Gottes gehört wird, wenn nicht mehr Gemeinschaft gepflegt wird, dann ist das dasselbe, als wenn Most und Öl in deinem Leben rausgeräumt werden. Das ist hier geschehen. In dem Tempel machte der hohe Priester Platz für jemanden, der dort nicht hingehörte. Und der hat diese wertvollen Heilsgüter, drücke ich das mal neutestamentlich aus, hat diese Heilsgüter weggeräumt, weg, 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 das ist alles altmodisch, das kennen wir schon, hat eh nichts genützt, wollen wir nicht, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen das machen, wir müssen das machen und das machen. Und dann zog der Ammoniter in den Tempel ein, wo ich sage, das darf nicht sein. Und das geschah unter der Zulassung des Hohenpriesters. Schaut, solange ich lebe, ist mein Auftrag der, dafür zu sorgen, dass die Wahrheiten des Evangeliums nicht beschädigt werden. Und dazu gehört es, einmal die Liebe Gottes zu verkündigen, aber auch das Gericht Gottes zu verkündigen. Und dazu gehört es auch, dafür Sorge zu tragen, dass wenn keine Frucht da ist, dass um den Baum gegraben wird, damit er wieder Frucht bringt. Und dazu kann es notwendig sein, Dinge aus dem Leben wegzuräumen. Okay? So, jetzt kommt der Nehemia, kommt zurück. So, bei alledem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen und so weiter. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, lest Nehemia 13, Vers 7. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliashib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte und brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Habt ihr? Also ich habe mir gedacht, der Nehemia, der war ein strenger Chef, aber er war ein guter Chef. Und der hat gesagt, so geht das nicht weiter. Wir können diesen Unrat im Haus Gottes nicht akzeptieren. Das ist das Heiligtum, das ist der Ort, wo Gott sich offenbaren möchte. Und diese Zelle, zumindest diese Räumlichkeiten, sind zweckentfremdet worden. Und der Nehemia hat gesagt, raus damit. Ich werde mir hier mit Kugelschreiber reinschreiben, der große Rauswurf des Tobia. Dabei hatte der so einen tollen Namen, oder? Tobia, ja, ja, ist Gott. Ja? Taf, Tof, das ist das hebräische Wort, was dahinter steckt. Gott ist gut. Tobia hatte den Namen Gott ist gut. Aber er war nicht gut. Er trug den Namen etwas, was er nicht war. Gibt es auch solche gläubigen Menschen, die nach außen hin gläubig tun, aber es nicht sind? Ja. Paulus spricht von den falschen Brüdern, die nebenher eingeschlichen sind. Menschen, die in die Gemeinde kommen, sich aber nie bekehrt haben. Menschen, die nie Heilsgewissheit erlebt haben. Liebe Gemeinde, bitte seht zu, dass ihr mit Gott in Ordnung seid und dass Dinge ausgeräumt werden in eurem Leben, die dort nicht hingehören. Das ist der Grabungsprozess. Der Grabungsprozess kann bedeuten, dass ich Dinge in meinem Leben rauswerfen muss, die mir lieb geworden sind. Das kann auch eine übermäßige Nutzung von irgendwelchen sozialen Medien sein. Die Nutzung der sozialen Medien könnte der Feind Nummer eins für das Reich Gottes sein. Wir haben alle die Kisten dabei, ne? Ich auch, ich brauche die Kisten, weil ich habe da meine Fahrausweise drin. Und wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre und ich habe so eine Kiste nicht, dann stehe ich da. Ich brauche so eine Kiste, weil ich sonst mit dem Zug nicht fahren kann. Und ich brauche die Kiste auch, damit ich gucken kann, wie groß die Verspätung des verspäteten Zuges ist. Aus Verspätung des vorangegangenen Zuges. Die Bahnfahrer wissen, wovon ich rede. Also, ich halte dafür, dass Most und Öl, also nochmal der Gedanke, der Tobia hat die Räume bezogen und hat die wertvollen Güter, die dort waren, weggeräumt. Ich weiß gar nicht, wo sie standen. Ich habe es mir hier reingeschrieben, Most und Öl. Most und Öl. Wofür steht Most und Öl in der Bibel? Most ist der junge Wein und Öl ist ein fantastisches Lebensmittel. Ohne Öl geht gar nichts. Öl und Wein. Was sagt der? Ja, fällt mir gerade ein, Lukas 10, der Samariter, ne? Und was hat er? Womit hat er ihn geheilt? Wie hat er ihn versorgt? Öl und Wein, oder? Er heilt mich mit Öl und mit Wein. Haben wir nicht das tolle Lied? Öl und Wein, das sind die Attribute des Segen Gottes. Und dieser Samariter, der hatte Öl und Wein. Der Tobia nicht, das haben sie ja weggeräumt. Und jetzt die Frage, was geht von deinem Leben aus? Geht von deinem Leben aus Öl und Wein? Gnadengüter? Wird die Frucht des Geistes sichtbar? Die Frucht des Geistes kann nur sichtbar werden, wenn auch Christus mein Leben führt. Sonst geht das ja gar nicht. Okay? Die Gaben des Heiligen Geistes können zur Entfaltung kommen, wenn der Heilige Geist auch wirken kann. Aber manchmal ist es so, dass der Heilige Geist weggesperrt ist. Man hat ihn aus dem Tempel verjagt. Andere sind in die Kammern des Tempels gezogen. Andere Dinge sind in die Kammer deines Herzens gezogen. Andere Dinge sind dir wichtig. Habt ihr den Gedanken? Der Nehemia hat das gesehen. Und er hat den Tobia rausgeworfen. Er hat gesagt, du bist ein Feind des Volkes Israel. Du hast hier nichts zu suchen. Und man hat den Tobia mit Pauken und Trompeten rausgeworfen. Und das war richtig. Und dann hat man wieder die alten Heilsgüter reingetragen. Und ich glaube, dass der Nehemia dabei stand und sich gefreut hat, als Most und Öl wieder in die Kammern des Tempels gebracht wurden. Und so möchte ich dich heute Morgen bitten. Ja, öffne deine Herzenstüren und sag, Herr Jesus, vergib mir. Ich will nicht so unbußfertig sein wie jene. Ja. Ja, und so kommt der Heiland an dir vorbei und er sucht Frucht an dir. Und er findet nur vertrocknete Zweige. Deswegen lass es zu, wenn da jemand kommt und gräbt. Lass es doch zu, wenn die Botschaft auch mal ein bisschen härter ist. Und sie muss auch hart sein im Detail. Das geht gar nicht anders. Der Nehemia, der hat noch weitere Dinge geregelt. Könnt ihr selbst lesen. Will sagen, entferne Dinge in deinem Leben, von denen du schon weißt, dass sie nicht gut sind. Sie halten dich auf dem Weg in den Himmel. Da ist jener Eliezer. Ich hoffe doch, dass ich das richtig zitiere. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Es gibt immer wieder Menschen, die dich festhalten wollen. Lass dich nicht festhalten, weder von den Verwandten, noch von deinen Nachbarn, noch von deinen Berufsfreunden. Deine Berufsfreunde, die können Ketten um dich legen, da kommst du nicht mehr raus. Die legen schwere Ketten auf deine Schultern und dann musst du mitmachen. Ich erinnere mich an, ich habe die Geschichte gehört, von dem Opa von Brigitte. Ein alter Mann, Philipp Hart, der war Bürgermeister. Da im Osten. Und als Bürgermeister hast du politische Verantwortung. Ne? Da musst du manchmal machen, was du gar nicht machen willst. Und da hatten die, so erzählt er, da hatten die dann irgendwie so einen komischen Umzug. Verrückt. Und da ging da vorne mit in dem Zug, wo er gar nicht mitgehen wollte. Aber der sagte, ja, ich bin ja Bürgermeister, muss ich da mitmachen. Und da hatten, Brigitte kann das wahrscheinlich besser erzählen, als ich es erzählen kann. Und dann war der Tag vorbei und dann hat er abends da gesessen und sagt, was hast du bloß gemacht? Du Esel, du bist so ein echter Esel. Hast du hier bei dem Unsinn mitgemacht? Verrückt, oder? Ich verstehe aber dieses Spannungsfeld. Und dann hat er gesagt, das machst du nicht mehr. Hast du nicht mehr. Oh Heiland, sei mir gnädig. Und fürs nächste Mal, oh Heiland, gib mir doch eine Lösung, wie ich da rauskomme. Okay. Der Nehemia machte Ordnung. Der große Rauswurf. Wenn wir dann in die Bibel reinschauen, finden wir noch andere Säuberungsaktionen. Das war nur ein Beispiel von vielen. Damit ihr aber den Kreis habt, dieses Weinberglied aus Jesaja 5 und Jesaja 27, wobei ja Jesaja 27 in die Zukunft zeigt, aber Jesaja 5, dieses Weinberglied wird von Jesus nochmal aufgenommen im Neuen Testament. Kennt ihr das? Da fängt Jesus Jesaja 5 an zu erzählen. Da hatte jemand einen Weinberg. Da hatte jemand einen Weinberg. Und der Weinberg brachte auch Frucht. Und dann, ja, das ist Jesaja 5, Version Nummer 2. Und der hatte auch Frucht. Und dann sagte der Herr, dann liefert mir die Frucht ab. Und dann schickte er seine Leute dorthin, die Frucht abzuholen. Ne? Und dann haben sie die Leute, die Frucht abholen, so, und was haben sie mit denen gemacht? Die haben sie massakriert. Und dann hat er andere geschickt und die haben sie auch massakriert. Und dann sagte dieser Eigentümer, und jetzt seht ihr wieder die Liebe Gottes, und das berichtet Jesus, was soll ich tun? Also der himmlische Vater sitzt im Himmel und sagt, was soll ich tun? Was soll ich noch tun, das ich nicht schon getan hätte? Und dann sagt er zu allerletzt, Matthäus 22, jetzt schicke ich meinen Sohn. Okay? Mehr habe ich nicht mehr. Und dann schickte der himmlische Vater seinen Sohn Jesus. Und was ist damit gemacht worden? Was haben sie mit Jesus gemacht? Ans Kreuz geschlagen. Das ist die Liebe Gottes. Merkt ihr das? Die Liebe Gottes, die kämpft um deine Seele. Um deine Seele ist ein Kampf entbrannt. Und es sind zwei Mächte, die an deiner Seele reißen. Es ist einmal die Liebe Gottes und der Heilige Geist. Und auf der anderen Seite ist es die dämonische Welt, die dich für sich gewinnen möchte. Merkt ihr das? Das ist der Kampf, in dem du stehst. Aber eins ist sicher, die Gnade Gottes ist größer. Boah. Und für nichts auf dieser Welt will ich das tauschen. Jesus sei mein Herr. Jeden Morgen, jeden Tag, bis zum letzten Atemzug. Und dann, was wird dann geschehen? Die himmlischen Türen werden sich öffnen. Boah, das ist eine Sache. Das ist für jeden, der an Jesus glaubt und an ihn festhält. Okay, das müssen wir mal beten, okay?